Guten Morgen, liebe Zuhörer. Willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Es grüßt Sie herzlich Ihre Sabine Böhler. Die nächste Stunde bekommen Sie Tipps, wie die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen auch bei Kinderkrankheiten angewandt werden kann. Gast ist die österreichische Ärztin für Allgemeinmedizin, Dr. Felicitas Karlinger. Sie ist uns aus Bludenz zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Dr. Karlinger.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Frau Dr. Karlinger, die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen hat sich erst in den letzten Jahrzehnten intensiv entwickelt. Der katholische Arzt, das war der Dr. Gottfried Herzger, hat in den 70er Jahren die Hildegard-Schriften entdeckt und ausprobiert. Genau, und Sie haben sich auch auf die Hildegard-Heilkunde spezialisiert. Frau Dr. Karlinger, wann oder wie kamen Sie denn mit der Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen? Wann kamen Sie mit ihr in Verbindung?
Das ist ein spannender Weg, wie bei Hildegard überhaupt. Die meisten kommen so wie ich, so mit kleinen Schritten langsam an die heilige Hildegard, ihre Heilkunde und ihre Lebensweisheiten heran. Bei mir ist das jetzt gut 20 Jahre zurück. Ich habe in Oberösterreich in einem Kurinstitut gearbeitet, das ganzheitlich orientiert war, aber primär mit Hildegard von Bingen und ihrer Heilkunde nichts zu tun hatte. Und dort habe ich eine Ambulanzschwester gehabt, die hat mir immer wieder gesagt, ah, schau, da könnte man dies und da könnte man jenes machen. Die hat sich also sehr lang schon über Dr. Herzger mit der Hildegard Heilkunde befasst. Und dann bin ich, Zufälle gibt's eigentlich nicht, mal bei einem Seminar vom Magister Schumann gewesen. Und da bin ich dann schon mit dem dicken roten Kopf gesessen, habe mir gedacht, oh, wenn nur die Hälfte funktioniert, ist das eine tolle Sache. Mhm. Das ging dann schrittweise und jetzt bin ich seit gut 10 Jahren in Bludenz in der Praxis, in der ich eigentlich überwiegend, ich kann sagen, 95% Therapie nach Hildegard von Bingen mache.
Was hat Sie denn überzeugt und auch hat dazu bewogen, eben die allgemeinmedizinische Praxis mit dem Schwerpunkt Hildegard-Heilkunde zu eröffnen?
Ich denke, das Faszinierende und auch Berührende an Hildegard ist, dass sie den Menschen wirklich in seiner Ganzheit, in seiner Größe, in seinen Möglichkeiten sieht, dass sie Gesundheit und Krankheit oft Hand in Hand gehen lässt. Kein Mensch ist ganz gesund und keiner ist ganz krank. Und dass sie ihre Ansätze zum Gesundbleiben, ganz ein moderner Gedanke, und zum Gesundwerden orientiert auf die heilende Kraft Gottes, der uns so viele Möglichkeiten gibt, selber was dazu zu tun, eigene Verantwortung übernehmen, aber auch immer wieder in der Verantwortung auf unser ganzes Leben, auf ihn zuzugehen und zu sagen, bitte, jetzt stehe ich an, jetzt hilfst du mir.
Eine Frage, die sich viele Menschen sicherlich oft stellen oder von Zeit zu Zeit stellen, das ist ja die Frage, was war zuerst da? Ein geistiges Leiden, das vielleicht, oder ein geistliches Leiden, das ein körperliches Leiden mit sich zieht, oder ein körperliches Leiden, das ein geistiges Leiden mit sich zieht? Sie merken schon, ich spreche so ein bisschen auf die Psychosomatik an.
Ich denke, letzten Endes ist es nicht hundertprozentig zu klären. Wenn wir auf Hildegard und ihre Schriften eingehen, ist wohl immer die Seele im Vordergrund, die sich bemüht um das Gute und damit auch den Körper beeinflusst, wobei es auch sicher Menschen gibt, die sozusagen kerngesund und schalenkrank sind, also wo der Körper irgendwo mit einem Leiden betroffen ist, aber die Seele in sich ist gesund und stabil. So ist es nicht nötig und auch nicht möglich, da jetzt genaue Trennungen zu ziehen. Ich denke, wichtig ist es, wenn es uns von der Seele her gut geht, dann können wir ganz anders auch mit körperlichen Leiden umgehen.
Niedergeschrieben hat die heilige Hildegard von Bingen die gesundheitsfördernden Anweisungen, die ihr von Gott in den inneren Schauungen gegeben wurden, in dem Buch Cause et Cure. Das heißt übersetzt Ursache und Behandlung von Krankheiten. Worum geht es in diesen Schriften und worum geht es Gott?
Das Cause et Cure, also diese Ursache und Behandlung, ist sozusagen die speziell medizinische Schrift bei Hildegard, neben der Physikerin, diesen Heilanwendungen. Es zieht sich allerdings durch ihr ganzes Werk diese Einheit des Menschen in Körper und Seele durch. Das heißt, in Cause et Cure werden sehr viele Ursachen und Behandlungen von Erkrankungen angeschnitten, aber es gibt auch das Buch Welt und Mensch, das also lateinisch die Operatione Dei, also das Buch vom Wirken Gottes, wo sie noch einmal genau beschreibt, die verschiedenen Zusammenhänge, zum Beispiel der Organe und wie die Seele dazu wirkt. Das heißt, im Grund geht es wohl dem Herrgott darum, uns zu vermitteln, dass wir aus ihm heraus leben und er uns als Zentrum sozusagen im Kosmos, als geliebte Kinder hingestellt hat und wir das alles nützen können und sollen, was er uns da an Möglichkeiten, an Gesundungsmöglichkeiten empfiehlt. Und das geht sicher von heilenden Kräutlein über die Ernährung, über bestimmte Ausleitungsverfahren, wie sie im Cause et Cure beschrieben sind, wie Aderlass und Schröpfen. Aber das ist natürlich viel weitreichender und das ist genau das, was den Menschen immer so gut tut, dass es eigentlich immer einen Ansatz gibt, bei Erkrankungen was zu tun.
Heute wollen wir explizit über Hildegard Heilkunde bei Kinderkrankheiten sprechen. Aber wir müssen dazu doch sagen, Kinder wurden in den Schriften explizit nicht erwählt. Aber Sie sagen ja, dass die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen durchaus geeignet ist für Kinder. Warum?
Ganz bestimmt. Es ist so, dass sie also speziell auf Kinderheilkunde, wie wir sie heute kennen, nicht eingeht. Das ist sicher auch damals nicht üblich gewesen, weil die Menschen ja von klein auf sich bemüht haben, heilkundliche Ansätze für den ganzen Menschen zu finden. Und so ist es so, dass nahezu alle eigentlich ihre Heilmittel auch für Kinder angewendet werden können, soweit es also dem Krankheitsbild entspricht, in entsprechender Reduktion. Sie beschreibt allerdings bei den Ausleitungsverfahren, beim Aderlass und beim Schröpfen, dass man Kinder weder Aderlass zuführen soll noch Schröpfen, den Aderlass erst ab der Pubertät, sagt sie, wenn es unbedingt nötig ist, also nur wirklich im Krankheitsfall, und ansonsten erst so ab dem 30. Lebensjahr und das Schröpfen auch so in etwa ab dem Erwachsenenalter.
Dann könnte man also sagen, indirekt erwähnt sie doch Kinder.
Ja, kommt schon vor, aber jetzt nicht vereinzelt, dass man sagt, dieses Pflänzlein nehmen nur Kinder oder nur Erwachsene.
Ja. Bei welchen Krankheitsbildern ist denn an Heilmittel zu denken, die aus der Heilkunde nach Hildegard von Bingen bekannt sind?
Gibt's eine ganze Serie. Am wichtigsten scheint mir bei allen Infektionserkrankungen, entzündlichen Erkrankungen, grippalen Infekten, fieberhaften Infekten, dass man daran denkt, dass man sehr gute Zugänge an Heilmitteln hat bei Hildegard von Bingen. Aber im Grund habe ich auch in meiner Praxis Kinder mit Hauterkrankungen, mit Allergien. Relativ selten Akutfälle, weil ich in der Wahlarztpraxis, also in der Privatpraxis, nur nach Voranmeldung arbeite, weil es so eine große Nachfrage ist. Und dadurch sind die ganz akuten Krankheitsbilder bei Kindern relativ selten.
Und mit welchen Heilmitteln haben Sie bisher gute Erfolge erzielt bei Kindern?
Ja, einer meiner Schwerpunkte, möchte ich fast sagen, ist einmal die Akelei. Das ist also eine Pflanze, die vor allem bei Verschleimung, bei Lymphdrüsenschwellungen, bei viralen Erkrankungen ganz wichtig ist. Akelei-Tropfen gibt man als Fiebermittel, Akelei-Honig beim Husten. Ansonsten habe ich ganz, ganz gute Erfahrungen auch mit der Meisterwurz gemacht. Das ist sozusagen das Antibiotikum bei Hildegard. Es gibt das Wermutöl zum Einreiben beim Husten. Es gibt die Tannensalbe bei Bauchschmerzen. Das sind so vielleicht die Schwerpunkte, weil damit Kinder oft in unserer Zeit, wo das Immunsystem einfach schon am Schleudern ist, immer wieder oder immer mehr belastet sind.
Gibt es denn auch Empfehlungen nach der heiligen Hildegard von Bingen, wo Sie sagen würden, das ist wirklich nur für Erwachsene?
Würde ich jetzt gar nicht so ausschließlich sagen, wobei es einfach Erkrankungen gibt, die Kinder nicht treffen, und dann sind die Hildegard-Heilmittel sozusagen dieser Krankheit vorbehalten. Aber im Wesentlichen sind eigentlich alle Heilmittel einzusetzen, wobei man natürlich schauen muss, ganz klar auf die Dosierung, das heißt Säuglinge und Kleinkinder würde ich bestimmte Heilmittel noch ausschließen, die also von ihrem Heilmittelbild sehr genau zu dosieren sind.
Ein wichtiger Punkt ist sicherlich auch die Ernährung, gerade bei Kindern und auch Kleinstkindern.
Ja, ich glaube, das wäre überhaupt der Knackpunkt für gesunde Kinder, von klein auf darauf zu schauen, dass man sie ihnen das vor allem schmackhaft macht, was gesund ist, dass man sie wirklich von klein auf stabilisiert. Wenn man an den Dinkel denken, der nicht nur ein Allheilmittel, sondern auch wirklich ein Powermittel ist, um Kinder zu kräftigen, der in seiner Substanz eine Schwefelverbindung hat, die also für das Immunsystem sehr gut ist, der ein Fröhlichmacher ist, das heißt die schwachen Nerven, die ja bei uns die Kinder auch schon oft belasten, unterstützt. Und wenn man also so eine schmackhafte und Hildegard-Küche kann man ganz, ganz köstlich machen, den Kindern schon sozusagen in die Wiege legt, dann hätte man die halbe Miete zur Gesundheit.
Jetzt wird vielleicht die ein oder andere Mutter die Stirn kräuseln und sich sagen, ja, ich versuch's doch immer schon, mache meinen Kindern gewisse Gerichte schmackhaft, vielleicht auch gerade den Dinkelbrei, das Dinkelmüsli, was auch immer. Was verstehen Sie denn unter schmackhaft machen? Wie machen Sie sich denn die Speisen schmackhaft?
Schmackhaft ist natürlich was Relatives. Ich denke, bei Kindern ist es ganz wichtig, mit den Gewürzen auch aufs Kind einzugehen. Bei Kindern ist es vor allem wichtig, gerade zum Beispiel beim sogenannten Habermus, dass man da ruhig ein bisschen ein Extra dazugeben kann, sprich ein paar Schokostreusel drüber oder sowas, um das entsprechend schmackhaft zu machen. Ich kann mich erinnern, wenn wir als Kinder Grießbrei bekommen haben, war nicht meine große Leidenschaft. Aber wenn dann da Kakao drüber war, dann war das gleich einmal ganz was anderes. Und so kann man sich ja auch heute entsprechend den Kindern, es gibt Kinder, die gern süß essen, es gibt welche, die eher sauer-würzig orientiert sind. Wenn man dem Kind entsprechend schaut, dass da ein bisschen sozusagen ein Zuckerl dabei ist.
Und Sie würden durchaus auch als Hildegard-Ärztin auch Schokostreusel in Maßen
sicher mit einbauen.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie aber, es wäre schon gut, wenn auch Kinder schon frühzeitig mit einer ausgewogenen Ernährung in Verbindung kommen und dass der Dinkel vielleicht auch vorherrscht. Als
wäre sicher ganz enorm wichtig, vor allem die Kinder vom Zucker wegzubringen, vom Weißzucker wegzubringen, der enorme Probleme macht, zum Teil wirklich den Darm blockiert. Ich habe das jetzt erst, war ganz spannend, bin bei einer Taufe eingeladen gewesen, sitzt neben mir ein Zahnarzt, der einen behinderten Buben hat, also Geburtsfehler gewesen, der ist jetzt um die 6 Jahre und hat auf einmal Krampfanfälle bekommen, ist natürlich voll durchgecheckt worden und dann war er bei einem Heilpraktiker und der hat gesagt, um Gottes Willen geben Sie doch dem Kinder mal den Weißzucker weg, die Süßigkeiten weg, der Darm ist so verklebt, dass sozusagen der kindliche, da gibt's die Blut-Hirn-Schranke, ist jetzt nicht wichtig, aber kindliche Organismus so belastet ist, dass es zu diesen Krampfanfällen kommt. Primär wäre ich gar nicht auf die Idee kommen, Krampfanfälle mit dem Darm zusammenzuhängen. Aber genau das vermittelt uns Hildegard, diese Zusammenhänge der Organe untereinander. Und wenn da eben kein Gleichgewicht ist, dann reagiert das schwächste Organ sozusagen.
Und dann kann das in der Tat schon so entgleisen, auch bei kleinen, bei jungen Kindern, dass die Darmflora schon so angegriffen ist. Ich dachte jetzt eher, dass sich das über Jahre, Jahrzehnte entwickelt und gerade im Erwachsenenalter dann sich bemerkbar macht durch Pilze oder dergleichen.
Nein, das geht also scheinbar relativ schnell, wobei natürlich viele Kinder wirklich auch von Pampers an sozusagen zu viel Süßzeug kriegen. Und ich denke, da könnte man gerade wirklich, man kann ja mit Honig süßen, man kann ein bisschen Rohrzucker, heißt nicht, dass man null Süßes mehr darf, aber nicht mehr das klebrig Süße, an dem die Kinder allein schon, wenn ich da denke, so die ganzen süßen Getränke und Limos, die wirklich schädlich sind.
Vielleicht können Mütter und Eltern das mitnehmen, dass sie darauf achten, gerade bei Getränken oder dergleichen Süßigkeiten. Klar, das ist offensichtlich, aber sicherlich sind auch die versteckten Zucker in dem Fall.
Dass man da einfach mehr aufpasst.
Gefahr. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen mal die einzelnen Heilmittel durchsprechen. Sie haben uns schon so Ihre favorisierten Heilmittel gerade in der Kinderheilkunde genannt, mit denen Sie gute Erfolge haben. Sie haben die Akelei genannt, das Wermutöl bei Husten, Tannensalbe bei Bauchschmerzen und Meisterwurz. Wir wollen auch dann noch über die Veilchensalbe sprechen. Lassen Sie uns mit der Akelei beginnen und da beginne ich gleich mit einer Warnung, mit etwas Vorsichtigem, denn die Akelei, gerade die Blätter sind eigentlich, oder die Akelei ist eigentlich giftig und sollte nur wirklich ganz leicht dosiert benutzt werden. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, die Akelei, der Akelei-Tropfen Honig ist besonders bei viralen Erkältungen und bei Erkältungen der oberen Atemwege anzuwenden?
Also der Hinweis ist wirklich ganz wichtig. Die Akelei ist eine Giftpflanze und wie viele der Heilpflanzen, die Dosis macht das Gift. Das heißt, man muss es ganz gezielt einsetzen. Bei Hildegard kommt die Akelei vor allem als Fiebermittel vor. Und zwar in Form, sie sagt es mit die Akelei entsaften und mit Wein zusammengeben. Heutzutage macht man alkoholischen Auszug, die sogenannten Akelei-Tröpfchen. Und die gebe ich an sich erst ab dem zweiten Lebensjahr circa und dann je nach Größe und Gewicht des Kindes entsprechend minimal dosiert, also 3 Tropfen auf etwas Wasser oder Tee bei Fieber oder bei viralen Infekten, die also oft mit leichtem Fieber einhergehen. Virusinfekte ist also so alles das, was wir so grippale Infekte kennen, wo die Temperatur nur leicht steigt, kein hohes Fieber ist, ganz, ganz gut hilft. Der sogenannte Akelei-Honig, das heißt, da werden Akelei-Blätter getrocknet und in kleiner Menge mit Honig vermischt. Und dieser Akelei-Honig löst sehr schön den Husten, ist auch gut zu nehmen und hilft, dass der Körper die Schleimhaut wieder regeneriert. Wobei da sicher der Honig mit als heilende Trägersubstanz auch ganz wichtig ist.
Sie haben eben von der Akelei-Tinktur gesprochen. Akelei ist eine Pflanze, die viele im Garten haben, die sich wild aussät, die auch überall zu finden ist. Wenn ich mir diese Tinktur selber mache, ist das möglich?
Würde ich vorsichtig sein. Also den Akelei-Honig, ja, die Akelei-Blätter trocknen und zerstoßen, ja. Bei der Tinktur ist es so, das hängt mit der Dosierung zusammen. Das heißt, man müsste, was relativ auch aufwendig ist, die Blätter entsaften. Und da braucht man, obwohl die Akelei überall wächst, sehr viele Blätter, um also da Saft rauszukriegen. Und diesen Saft muss man dann in Alkohol ansetzen. Würde ich also bei den Akelei-Tropfen auf
den Handel zurückgreifen.
Genau, zurückgreifen.
Und die Akelei-Tropfen, sagten Sie, 3 Tropfen auf ein Wasserglas ab dem 2. Lebensjahr. Bei welchem Krankheitsbild?
Bei fieberhaften Infekten. Das Schöne, möchte ich bald sagen, ist ja, dass vor allem Kleinkinder noch fiebern können, oft schnell oder für die Eltern erschreckend schnell. Aber Fieber ist ja eigentlich ein Zustand, wo der Körper schaut, dass er sein Immunsystem auf Betriebstemperatur bringt. Das heißt, wo die Abwehr eigentlich am besten läuft. Das heißt, zwischen 8 und 39 Grad in etwa ist das Immunsystem gerade top drauf. Ich gebe also die Akeleitropfen erst, wenn die Kinder, wenn das Fieber entweder noch höher steigt oder wenn die Kinder schon über längere Zeit fiebern, beziehungsweise viele Kinder schwankt es ein bisschen, haben einen Tag Fieber und dann setzt es aus. Da gebe ich es dann auf alle Fälle, weil es da am besten wirkt.
Können wir es nochmal vielleicht ganz konkret sagen? Mhm. Also ab welcher Temperatur sollten Eltern sich darum bemühen, das Fieber zu senken?
Es kommt natürlich auch aufs Kind und auf den allgemeinen Zustand an. An sich würde ich so bei 38,5, wenn es Fieber Richtung 39 geht, mit den Akeleitropfen beginnen. Vorschulkinder können dann 2x5 Tropfen nehmen. Schulkinder und Größere können auch bis zu 10 Tropfen nehmen. Das hängt dann ein bisschen von der Größe und vom Gewicht ab. Ganz wichtig ist es, dass man es dann einige Tage lang gibt. Also nicht nur als Einzelmittel, sondern einige Tage, bis das Immunsystem reguliert hat.
Und Sie sagten, wenn das Fieber über längere Zeit anhält, dann sollte auch darüber nachgedacht werden, das Fieber zu senken.
Ja, wobei Sie Fieber senken, das wissen wir, steht jetzt nicht speziell bei Hildegard, auch mit Essig, sogenannten Essigbatscherl heißt das bei uns, also Wadenwickel mit Essigwasser, sehr sinnvoll und wichtig ist, oder Waschungen der Beinchen mit kühlem Wasser, weil das zieht das Fieber, das momentan überschießende Fieber auch oft schön runter und hält es dann in einem sogenannten gesunden Bereich.
Wann sollten Eltern mit ihren kranken, fiebrigen Kindern unbedingt zum Arzt gehen oder sogar auch den Bereitschaftsarzt holen?
Ich denke, das ist natürlich bei Fieberkrämpfen, die auch immer wieder vorkommen, bei Infekten, die immer wiederkehren, bei Infekten, wo es zur Atemnot kommt, beziehungsweise wo das Kind, an dem merkt man es am besten, wenn das Kind keinen Appetit mehr hat, das Kind schwächelt, da ist es ganz wichtig natürlich, dass man zum Arzt geht und schaut, was ist dahinter. Therapeutisch kann man dann immer noch einmal schauen, was gibt's bei Hildegard ergänzend dazu.
Das waren jetzt die Akelei. Wir haben über den Akelei-Tropfen Honig gesprochen, die Akelei-Tinktur und die Akelei als Mittel der Wahl bei Fieber. Lassen Sie uns jetzt zum Wermutöl kommen, das ja auch bei Infekten, gerade beim Husten gerne, gerade bei Kleinkinderhusten angewandt wird.
Das Wermutöl ist, also der Wermut ist an sich der Meister gegen alle Erschöpfung, sagt Hildegard, als vom Pflanzenbild. Das heißt auch für alle, die geschwächt sind. Das Wermutöl gibt sie an, das kann man sich auch gut selber machen, wenn man Wermut im Garten hat, gibt sie an, bei Husten, bei Schmerzen in der Seite beziehungsweise bei der sogenannten Rippfellentzündung, wenn es also das Husten wehtut, ausstrahlt, dann soll man das Wermutöl einreiben. Es ist nur ein bisschen hautreizend. Man soll es ja jetzt nicht den ganzen Brustkorb oder den Rücken einreiben damit, sondern an kleinen Stellen mal schauen, wie stark die Haut reagiert. Ein bisschen Hautreiz ist an sich gut. Aber manche, gerade Kleinkinder, sind da eher empfindlich. Und dann einfach die Stelle abwechselnd. Also beim Husten einmal unten entlang der Rippenbogen, also da, wo die Rippen enden, beziehungsweise am Rücken zwischen den Schulterblättern, das ist auch der Bereich für die Bronchien, oder im unteren Bereich einreiben, gut und warm abdecken. Das ist wichtig, dass das in die Tiefe wirken kann. Und dazu eventuell, dass es schauen, dass die Luft im Raum etwas angefeuchtet ist. Da reicht schon, wenn man den Wäscheständer aufstellt im Kinderzimmer oder über einen Kleiderhaken ein, zwei nasse Handtücher gibt. Das macht auch schon eine gute, feuchte Luft im Raum.
Und das Wermutöl sollte wahrscheinlich auch, ist im Handel erhältlich?
Ist im Handel erhältlich. Wer viel Wermut im Garten hat, soll den Wermut, den kann man jetzt gut entsaften. Unbedingt allerdings auf den Mond schauen, weil nur bei Vollmond ist wirklich viel Saft in den Blättern. Und dann kann man ein Drittel Wermutsaft mit zwei Drittel Olivenöl mischen. Das lässt man ein paar Stunden an der Sonne stehen und dann hat man das Wermutöl zum Einreiben.
Und wenn Sie sagen, der sollte bei Vollmond geerntet werden, weil dann viel Saft in den Blättern ist, das ist auch eine Empfehlung der heiligen Hildegard.
Sie beschreibt das nicht bezüglich Ernte, aber sie beschreibt diese Mondphasen, wo also beim Vollmond der Saft in den Pflanzen allgemein ist, auch in den Bäumen. Und deshalb soll man, also wenn man den Saft haben will, plus minus ein Tag vorher oder nachher geht auch, diesen Saft um die Vollmondzeit ernten. Zum Neumond ist der ganze Saft in der Wurzel. Also wenn man von Pflanzen Wurzeln haben will, dann muss man das zu einem anderen Zeitpunkt machen.
Das war jetzt das Wermutöl, das besonders bei Husten das Mittel der Wahl sein kann. Dann haben Sie noch, bleiben wir gleich mal bei den Ölen und Salben. Die Tannensalbe hatten Sie noch erwähnt.
Die Tannensalbe ist, möchte ich fast sagen, Trick 17 Salbe. Es gibt sehr viele Kinder, die Bauchweh haben, weil oft Kinder, vor allem Kleinkinder, nicht gar nicht genau beschreiben können. Mit 5, 6 Jahren sagen sie oft nur, ich habe Bauchweh, ob das jetzt um den sogenannten Nabelkoliken oder ansonsten im Bauchraum ist, nicht definieren können, wo es genau weh tut. Das kann mit der Verdauung zusammenhängen, das kann auch ein seelisches Bauchweh sein, wenn es ihnen nicht gut geht. Hildegard beschreibt die Tannensalbe als kräftigend, und zwar soll man sie zuerst über dem Herz einreiben, also linke Brustseite, und dann über dem Magen oder da, wo es weh tut. Das hat man also zwei Wirkungen auf einmal. Erstens habe ich die Zuwendung, die Mama kommt und sagt, komm, da habe ich jetzt was ganz Gutes, tun wir das ein bisschen einreiben. Haben wir die Streicheleinheiten dabei und gleichzeitig die Tannensalbe, die man theoretisch selber machen könnte, wer Geduld hat, Salben zu rühren. Sie wird nämlich aus Maibutter und Tannenwipfelsaft und Salbei gemacht. Das wird aufgekocht und dann kann man eine Salbe rühren. Wenn man jetzt weiß, was wie wirkt, das heißt, der Salbei wirkt entgiftend und ausregulierend, dann kann man sich vorstellen, wie gut diese Tannensalbe wirklich in die Tiefe wirkt.
Das war jetzt die Tannensalbe. Sie sagen, die Trick 17 Salbe bei Bauchschmerzen, die vielleicht auch ein wenig seelisch bedingt sein könnten. Sie sagten, sie kann auch über dem Herz eingerieben werden. Ist da irgendwie auf Allergien, Hautunverträglichkeiten zu achten?
Habe ich bei der Tannensalbe also ganz selten gesehen. Gibt's rein theoretisch immer allergische Reaktionen, aber ist eigentlich da ganz selten.
Noch eine Salbe, die gerne als Universalheilmittel auch benannt wird, ist doch die Veilchensalbe,
die
oder?
Die Veilchensalbe, die ist also die Top-Heilsalbe, grundsätzlich bei Wunden, offenen Knien, was auch immer, beziehungsweise sehr, sehr gut wirksam bei Blutergüssen, sprich auch eben Stürzen, und gleichzeitig noch auch eine gute Narbensalbe, wenn wo eine Operationswunde ist, die schon verheilt ist, also zu ist, dass die Narbe weich wird, auch in die Tiefe weich wird. Auch das ist bei Kindern ja oft ganz wichtig, dass da kein Störfeld entsteht über diese Narbe. Dann kann und soll man diese Veilchensalbe verwenden. Die ist also ganz, das Veilchen ist nachgewiesen, ist entzündungshemmend, ist eine heilungsunterstützende, entzündungshemmende Salbe, die man eigentlich auch großflächig verwenden kann, die sehr, sehr gut selbst bei hautempfindlichen Kindern wirkt, selbst bei Ekzemen, sprich zum Beispiel Neurodermitis, wo die Haut sehr trocken und entzündet ist. Auch da kann man die Veilchensalbe verwenden. Allerdings zaubert die Veilchensalbe die Grunderkrankung, die Neurodermitis, nicht weg.
Lassen Sie uns jetzt, wenn wir über so Einzelmittel sprechen, die nach der Heilkunde der heiligen Hildegard von Bingen bei Kindern auch angewandt werden kann, mit der Sie gute Erfahrungen haben. Lassen Sie uns jetzt noch über die Meisterwurzel sprechen.
Die Meisterwurzel fasziniert mich immer wieder, was man damit machen kann. Ist also eine Pflanze, die so im Vorgebirge und Gebirge wächst, bei uns sehr viel ernten. Wer sie selber erntet, soll man sie entweder früh im Frühjahr oder spät im Herbst, wo also wirklich die ganze Kraft in der Wurzel drin ist. Hildegard gibt sie eigentlich auch als Fiebermittel an. Und zwar soll man geschnittene Meisterwurzel am Abend mit Wein übergießen, über Nacht stehen lassen, in der Früh nochmal ein bisschen frischen Wein dazu und dann abseihen und dem Kind je nach Alter schlückchenweise davon geben. Vor eines meiner ersten Patienten kommt eine Mami mit einem hochfiebernden, so 7-8-jährigen Buben mit einer eitrigen Mittelohrentzündung, Halslymphknoten, hat sicher also über 38 Grad gehabt, roter Kopf und total leidend. Und ich sehe den und sag mal, da schreibe ich jetzt Antibiotikum auf. Sagt, na bitte, das Theater haben wir seit 4 Wochen. Er nimmt was, ist 2 Tage Ruhe, dann kriegt das nächste Antibiotikum, dann ist 3 Tage Ruhe. Deswegen komme ich ja jetzt zu Ihnen. Und dann habe ich die Meisterwurzel beschrieben, habe gesagt, wie sie das machen muss fürs Kind mit wenig Wein. Dass es bitter schmeckt nämlich nicht fein. Habe gesagt, sie soll noch Halspackungen mit dem Eisenkraut machen und die sogenannten öligen Rebtropfen bei Ohrenschmerzen. Und 2 Tage drauf ruft sie mich an, ob er schwimmen gehen kann, es ist alles gut. Und wart nichts mehr. Das heißt, die Meisterwurzel funktioniert wirklich bei fieberhaften, eitrigen Prozessen relativ schnell und prompt. Nicht sonst, wie man oft so sagt, bei Kräutlein, ja, das muss man halt dann lang genug geben. Und die hat ja ganz intensive, wohl deswegen auch der Name Meisterwurzel, schnelle und prompte Wirkung.
Und sicherlich kann sie auch bei Erwachsenen im selben Fall angewandt werden.
Ganz, ganz gut. Also ich habe auch bei Erwachsenen sehr gute, bei Bronchitis, bei Nebenhöhlenentzündungen, selbst bei Magenentzündungen mit dem Helicobacter gute Erfahrungen gemacht. Bei Erwachsenen muss ich allerdings dazu sagen, bei den Rauchern funktioniert es nicht gut. Die sind scheinbar so blockiert über diese Verschlackung durch die Zigaretten, dass das Abwehrsystem auf das nimmer reagieren kann. Mhm. Ein Grund mehr, nimmer zu rauchen.
Dankeschön bis hierhin, Frau Dr. Karlinger. Wir sprechen über die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen bei Kinderkrankheiten. Unser Gast ist die Ärztin für Allgemeinmedizin. Sie hat sich auf die Heilkunde nach der heiligen Hildegard spezialisiert. Wir sprechen mit Dr. Felicitas Karlinger. Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich geht's weiter mit Hildegard Heilkunde bei Kinderkrankheiten. Willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme, mit der Gesundheitssendung Hildegard Heilkunde bei Kinderkrankheiten und mit Ihren Fragen. Ich darf die erste Hörerin herzlich begrüßen. Es ist Frau Witt. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott miteinander. Ich habe jetzt eine Frage zu Kapuzinerkresse im Vergleich zur Akelei. Also Kapuzinerkresse spielt ja meines Wissens bei der Hildegard keine Rolle, aber in der Volksmedizin ist ja ein Antibiotikum. Und ich muss sagen, ich habe mit der total gute Erfahrungen gemacht. Also ich tue die Blätter in Alkohol einlegen und lasse die da 2 Monate stehen und zeige es dann ab und nehme die her, eben bei grippalen Infekten und so weiter und so fort. Und mit der Akelei habe ich es genauso gut, genauso gemacht. Jetzt sagen aber Sie, man sollte die Akelei-Tropfen eher kaufen und man müsste die auch entsaften und so weiter. Jetzt wollte ich da einfach mal nachfragen.
Mhm. Ich denke, Sie tun es in Alkohol einlegen oder was machen
genau,
Sie
ja.
damit?
Mhm.
Geht natürlich auch im Grund. Ich bin nur deswegen immer vorsichtig, weil die Leute jetzt kommen und weiß Gott was aus dem Garten zusammentragen. Wer schon Routine hat mit dem Herstellen von alkoholischen Auszügen und Essenzen, kann die Akeleitropfen natürlich auch selber machen.
Mhm. Und von der Wirkung her, wo liegt jetzt der Unterschied zur Kapuzinerkresse? Für meine Begriffe, ich bin also jetzt kein Spezialist für Kapuzinerkresse, aber die Archeleiwirkung hat noch eine spezielle Schutzfunktion bei viralen Infekten, was ich also sonst nirgends beobachtet habe. Sprich auch Fieberblasen, eben diesen ganzen auch Magen-Darm-Infekten, die ja oft virusbedingt sind. Da habe ich also mit der Akelei schon sehr gute Erfolge gesehen.
Dann hätte ich noch eine kleine Frage am Rande, die nicht aus der Kinderheilkunde kommt, und zwar zu dieser Kalbsfußknochensuppe. Muss man da nicht Angst haben, zwecks Rinderwahn oder so?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also da ist es so, dadurch, dass die ja relativ lang gekocht wird, da kann nichts passieren. Die soll man ja wirklich 3-4 Stunden so ausköcheln lassen, nicht nur eine halbe Stunde.
Gut. Okay. Dankeschön, Frau Witt.
Vielen Dank.
Wiederhören. Auf Wiederhören. Frau Potur darf ich nun begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage, und zwar mein Sohn, der ist 4 Jahre alt, und ich habe den Verdacht, dass er die Laktose nicht verträgt. Und ich habe das selber festgestellt, weil er so mit 1,5 Jahren, als er schon Vollmilch genommen hat, sehr, sehr häufig Bauchschmerzen hatte und extreme Durchfälle. Und ich habe ihm, gebe ihm seither laktosefreie Milch und Milchprodukte. Wobei er immer noch sehr, sehr empfindlich reagiert. Also er ist das vierte Kind, und ich koche halt für alle zusammen, und er will natürlich auch mal ein Eis wie die anderen, Vanilleeis oder mal mit Kakao. Und ich habe gemerkt, ja, normal kann ich schon gut kochen mit Galgant. Bertram gebe ich immer was dazu und habe komplett auf Dinkelmehl umgestellt, auch Dinkelnudeln und so weiter. Und es hält sich eigentlich ganz gut im Griff, nur er klagt eigentlich sehr, sehr häufig über Bauchschmerzen und hat auch sehr häufig immer noch Durchfall. Und ich kann ihm natürlich nicht komplett jetzt die die Milchprodukte entziehen. Oder ich weiß einfach nicht richtig, wie ich damit umgehen soll.
Da sind es natürlich, sind die Kinder arm. Ich würde mal erstens zum Teil auf Ziegenmilch umsteigen. Die wird eigentlich bei der Laktoseintoleranz besser vertragen. Und vor allem mit der Ziegenmilch kann man auch einen Kakao machen, damit der Kleine nicht sozusagen überall umfällt. Und ansonsten würde ich, gerade wenn er Durchfälle hat, einmal schauen mit ganz...
Frau Walks?
Hallo? Ist sie noch da?
Ja?
Ja, Sie hören noch zu.
Ich höre zu, ja.
Ich würd mit dem Sanikel-Tee beginnen. Sanikel ist eine Pflanze, die vor allem bei Darmentzündungen sehr gut und ausgleichend wirkt. Und zwar reicht, wenn er zweimal eine halbe Tasse braucht, also nicht literweise trinken.
Ja.
Das beruhigt den Darm und hilft auch abheilen.
Ja.
Ist die Frage, ob er Früchte als solches, oft geht es nämlich zusammen mit Fructoseintoleranz.
Ja, habe ich den Verdacht. Also gerade so Apfelsaft verträgt er nicht gut, und vor allen Dingen diesen Naturtrüben, wobei wir immer also als Schorle mischen, aber also jetzt kleine Mengen führen eigentlich dazu, dass er postwendend zur Toilette muss.
Sehr gut hilft an sich bei dem sogenannten Magenfieber, wie Hildegard auch die viele Allergien beschreibt, der Flohsamenwein in kleinen Mengen. Flohsamen werden also abgekocht. Sie haben das in den Hildegard-Büchern drin.
Ja.
Da würde ich ihm einfach nach dem Essen dreimal so ein Teelöffelchen geben davon.
Ja, dreimal ein Teelöffel. Und diesen Sanikel-Tee bekomme ich in der Apotheke, oder?
Sanikel kriegen Sie in der Apotheke,
Okay, gut.
Vielen Dankeschön, Dank Ihnen. Dankeschön, Frau Butor. Ihnen alles Gute mit dem kleinen Mann. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Frau Walk, nun sind Sie am Telefon. Sie rufen uns aus der Gegend von Nürnberg an. Hallo.
Grüß Gott, mein Name ist Eben Walk, und ich hätte eine Frage, und zwar meine Tochter, die ist 6 Jahre alt. Und ist es so, dass sie ständig Infekte hat? Sie braucht ganz oft Antibiotikum. Jetzt im Moment hat sie wieder Streptokokken und braucht Penicillin wieder. Und es geht ständig so. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen kann irgendwie. Sie hat auch eine Darmdysbiose, ist schon mal festgestellt worden. Also ich gebe dann immer den Flohsamen. Aber ich komme irgendwie auch nicht weiter und ich möchte mir irgendwie das häufige Antibiotikum sparen.
Ja,
und dann hat sie noch so häufig Mandelentzündungen, dass überlegt wird, dass die Mandeln rauskommen.
Also da würde ich, das ist zum Beispiel auch ein Fall für Akeleitropfen, da würde ich sogenannte Schaukeltherapie, damit der Darm stabil wird, mit 2 Tröpfle anfangen. Am nächsten Tag 4 Tropfen, am nächsten Tag 6 Tropfen und dann 8 Tropfen und dann wieder aber zurückgehen, dann wieder 6, 4, 2, sozusagen immer kleinere Menge und das einmal so über 2, 3 Wochen durchgeben. Das hat sich zur Darmsanierung sehr bewährt, dass der Darm wieder stabil wird, weil da ist natürlich sehr vieles durch die Antibiotika schon ins Schleudern gekommen. Ganz wichtig ist, wirklich überall Bertrampulver dazugeben, ins Gemüse, ins Süpple, ins Salat, kleine Menge, damit das vorschmeckt, aber wirklich überall, ins Brot vor allem. Schauen Sie, dass Sie Brot selber machen, ist heute nichts mehr dabei, Brot backen. Und dort, ich gebe zum Beispiel in ein Kilo, zum Kilo Mehl einen guten Teelöffel Bertrampulver ins Brot.
Ah ja, gut. Und den Flohsamen auch noch zusätzlich?
Flohsamen kann man zusätzlich noch geben, damit der Darm sich reinigt.
Ja. Das hat auch also mit Verstopfung dann auch zu tun.
Dann kann man Flohsamen zum Beispiel gut in einen Apfelmus reingeben. Am Abend der Apfelmus und dann Flohsamen rein, das kann man gut drunter rühren und das quillt da relativ gut und reinigt so langsam, schiebt einfach was weiter.
Ja.
Und dann würde ich auf alle Fälle auch den Galgant noch einsetzen. Geben Sie, ist ja eigentlich auch ein so wie eine Desinfektion und auch ein Fiebermittel, ein bisschen Himbeerwasser und 2-3 Messerspitzen Galgant.
Wie Himbeerwasser?
Also ein Himbeersaft. Es gibt dann Himbeeren so als Natursaft, nicht mit Zucker angesetzt. Das kann man verdünnen und ein bisschen Honig und ein bisschen Galgantpulver reingeben.
Ah ja.
Das ist ein ganz gutes Aufbau und Stabilisierungsmittel. Und der Zimt wäre auch noch gut fürs Immunsystem. Zimt können Sie dann auch ins Apfelmus zum Beispiel dazu geben oder was weiß ich, ein Obstsalat mit Zimt geht ganz gut. Dann müsste sie schon auf Schuss kommen.
Also dass ich mir das Antibiotika dann ein bisschen sparen kann.
Genau.
Ja.
Genau.
Und mit der Mandel-OP, wie sehen Sie das?
Also dazu müsste ich natürlich die kleine Patientin sehen.
Ja.
Wenn das wirklich Dauereiterherde sind, dann geht's manchmal nicht anders. Aber auch da wäre die Überlegung, zuerst noch eine Meisterwurzelkur zu machen, dass diese eitrigen Keime mal weg sind. Das wird allerdings nicht alles auf einmal, sondern der Körper braucht ja ein bisschen jetzt erst einmal die Darmsanierung durchziehen und dann eventuell 5 Tage Meisterwurzel, so wie es angegeben ist.
Ja.
Meistens werden die Mandeln dann frei, kann man auch Eisenkrautumschläge machen, damit die Halslymphknoten zurückgehen bzw. sich die Entzündung zurückgeht. Und nur wenn es wirklich, sagen wir, bis Herbst überhaupt keine Ruhe ist, dann kann man immer noch an die Operation denken.
Frau Walk.
Dankeschön dann.
Wir danken Ihnen auch für Ihren Anruf. Alles Gute.
Ebenfalls. Ade.
Wiederhören. Ade. Aus Österreich ist nun Frau Wimmer am Telefon. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Frau Doktor. Und zwar, ich habe jetzt 2 Fragen, wie man eigentlich über die Muttermilch an Säugling helfen kann. Das erste Kind ist das von der Tochter und der schreit ganz schrecklich, wenn sie irgendwas mit Milch, Milchprodukte, Käse, Butter oder irgendwas isst. Das hat sie jetzt eh schon lassen. Der ist 2 Monate alt und er hat auch so sehr viel Bauchweh.
Buben neigen leider zu Blähungen, zu Bauchweh. Ganz gut ist, wenn also die Mami viel, viel Fencheltee trinkt.
Das tut sie. Sie trinkt Fencheltee und Anis und Kümmel und so weiter. Sie macht eh alles, was sie nur kann.
Das ist einmal ganz gut. Würde auf alle Fälle den Bauch immer wieder mit Olivenöl massieren vom jungen Mann, weil es Olivenöl krampflösend ist und damit sozusagen auch das besser wird. Ansonsten ist es sicher so von der Ernährung, dass sie versuchen sollte, was es nicht eh schon macht, alle blähenden Gemüse Tutsi, wegzulassen.
Tutsi. Ich gar nichts mehr.
Also Zwiebel und die also ganzen Kohlsorten.
Nichts, gar nichts, überhaupt nichts.
Ist es. Aber grundsätzlich neigen Buben so bis zum 4., 5. Monat zu Bauchkrämpfen. Warum? Ja. Gerade die Buben weiß ich nicht, aber...
Aber Frau Wimmer, damit wäre ja die Frage schon gut beantwortet und ein guter Tipp, das Olivenöl.
Olivenöl und das, ja, aber mich wundert, warum kann eigentlich Milchprodukte, wenn sie ist, über die Muttermilch Unverträglichkeit auf das Kind übergehen? Sie verträgt ja diese Sachen gut, aber der Kleine nicht.
Das, weil der Kleine, solange er klein ist, sozusagen mit dem Darm noch anders reagiert, das wird sich wieder geben.
Das wird sich wieder
geben. Das ist kein Dauerzustand.
Ja, und das nächste ist, der zweite Kleine ist vor 1,5 Wochen mit Lungenentzündung auf die Welt gekommen, war ganz schlecht ausgeschaut. Und gestern durfte er das erste Mal eine Stunde aus dem Inkubator raus, ohne Sauerstoff. Kann die Mutter, wenn sie jetzt dann zu Hause ist, da unterstützend irgendwas essen oder machen oder mit Salbe oder irgendwas?
Ja, bei einem so kleinen, also ich denke, das, was die Mutter machen kann und sichtlich macht, ist einfach sich selber vernünftig ernähren, so dass die Mutter
mit... Das ist jetzt die zweite Mutti, das ist jetzt erst eine Woche alt, das Kleine. Wir haben zwei kleine Enkelkinder bekommen.
Also ich denke auch, dass sie also über die Muttermilch werden ja sehr, sehr viele stärkungs- und immunmodulierende Stoffe übertragen. Da ist es einfach das Wichtige, ist, glaube ich, das Schwierigste ist, jetzt Geduld zu haben, bis das kleine Wuzi einigermaßen stabil ist.
Ja.
Dankeschön, Frau Wimmer, für Ihren Anruf.
Danke.
Und dann gratulieren wir Ihnen noch ganz herzlich zu Ihren beiden Enkelkindern, den Frischgeborenen, und alles Gute nach Österreich.
Ja, danke schön.
Auf Wiederhören. Frau Dr. Karlinger, Hildegard Heilkunde bei Kinderkrankheiten, unser Thema heute. Die Meisterwurzel hatten Sie auch angesprochen. Sie kam auch vor in den Fragen der Hörer. Da wäre noch mal die Frage vielleicht auch, wie verträglich ist denn die Meisterwurzel gerade bei Schwangeren? Und es gibt es da verschiedene Sorten auch von Meisterwurzel, die erhältlich sind, auch im Handel?
Gibt es eigentlich, so viel ich weiß, nur eine Sorte. Die Frage bei Schwangeren ist, wird immer wieder gestellt mit dem Alkohol, wenn man sagt, Schwangere sollen doch keinen Alkohol. Die Meisterwurzel ist ein alkoholischer Auszug. Das heißt, das wird mit Wein übergossen in einem Tessle. Das ist also ganz wenig, bleibt über Nacht stehen. Das ist so ein Minimum an Alkohol, dass man das ohne weiteres der Schwangeren auch zumuten oder zutrauen kann.
Und im Handel gibt es nicht die Meisterwurzel in verschiedenen Konzentrationen, dass ich...
Nicht mehr. Man kriegt im Handel die geschnittene Meisterwurzel. Wichtig ist am ehesten, dass sie halt möglichst nicht so lang gelagert ist. Also zu versuchen, dort zu kaufen, wo auch entsprechend Nachfrage ist, weil die Meisterwurzel in der Wirkung natürlich wie alle diese Sachen nachlässt, wenn sie mal 5, 6 Jahre alt ist.
Da ist vielleicht tatsächlich auch extra so Hildegard Versandhandel zu empfehlen, die einfach einen großen Umsatz haben. Die Kontaktdaten zu solchen Versandhandel, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir bei unserem Hörerservice hinterlegt. Wenn Sie dazu Informationen brauchen, rufen Sie ruhig gerne bei meinen Kollegen an. Die Rufnummer, das ist die 0700 7525 7525. Der Hörerservice steht Ihnen jetzt bis mittags um 12 zur Verfügung und dann wieder ab 13 bis 16 Uhr. Frau Dr. Karlinger, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Danke, dass Sie heute unser Gast waren und den Müttern und auch besorgten Großmüttern für all Ihre Fragen auch zur Verfügung standen und natürlich auch für meine Fragen. Dankeschön.
Gern geschehen, war heute ganz spannend.
Genau, die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen bei Kinderkrankheiten. Alles Gute für Sie, Frau Dr. Karlinger. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, diese Sendung möchte ich bestellen oder ich möchte sie noch einmal hören, für alle, die gerne eine CD dieser Sendung wünschen, rufen Sie bei meinen Kollegen vom CD-Dienst an, dazu die Rufnummer 0700 7525 7520. Rufen Sie außerhalb von Deutschland an, gilt für die Rufnummer vom Hörerservice wie auch vom CD-Dienst die deutsche Vorwahl 0049 und dann beim CD-Dienst die 700 7525 7520. Sie können die CD aber auch per Mausklick im Internet bestellen. Für heute möchte ich mich von Ihnen ganz herzlich verabschieden. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und ganz reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.